5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Wir sind jetzt so im November. Wir sind mitten zwischen Halloween, der Nacht des Gruselns, zwischen Allerheiligen, was wir in der Innerschweiz prominent feiern als Feiertag, wo den Toten gedacht wird, und dem Ewigkeitssonntag, das ist der letzte Sonntag vor dem ersten Advent, wo man sich erinnert an die Zukunft der Auferstehung. Mittendrin Novembergefühle, Nebel, Schnee. Und irgendwie hat mich das Bild hier angesprochen, diese Treppe mit einem Smiley drauf. Es geht aufwärts, es ist herbstlich, aber irgendwo ist ein Sonnenstrahl von oben und jemand hat ein Smiley da drauf gemalt. Nicht die Botschaft, ja, jetzt geht es wieder aufwärts, jetzt wird es wieder trüb, jetzt sind wieder lange Nächte und kurze Tage, da ist Traurigkeit, sondern hey, es gibt einen Blick, es geht aufwärts, ja, aber es ist ein Blick nach oben. Und dieser Blick nach oben, das ist der vielleicht auch in Psalm 90, Vers 12 zum Ausdruck gebracht wird. Hier habe ich euch diese Bibelstelle, wie sie in der Neues Leben Bibelübersetzung steht. Lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Hey, und weise zu werden, das ist etwas, was wir uns irgendwie wünschen. Vielleicht sagen wir das nicht so, aber Weisheit heißt ja, ich habe gelernt, in meinem Leben die guten Entscheidungen zu treffen und dann auch danach zu handeln. Aber was heißt die Zeit zu nutzen, wie es in der Bibelstelle heißt? Da könnten wir vielleicht eine andere Bibelübersetzung zu Hilfe nehmen. Schlachter sagt dann dort, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Die Zeit nutzen heißt also irgendwie auch die Tage zu zählen. Und das stimmt. Unsere Tage sind gezählt. Wenn man manchmal denkt, was die Leute noch alles anpacken wollen in ihrem Leben, ja, da noch die Reise und dann noch das und jenes, dann müsste man eigentlich 3 Leben zur Verfügung haben, um all das umzusetzen. Aber die Tage sind gezählt. Der Tag, der unser erster Tag war, ist gezählt und auch unser letzter Tag ist eigentlich gezählt. Wir wissen nicht, wann das ist, aber bei Gott ist es gezählt. Und deswegen ist es wichtig, in dieser Zeit, in diesen gezählten Tagen, weise zu sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen und so zu leben, wie das hineinpasst. Und deswegen hat Luther etwas freier übersetzt, aber er hat es gewagt, das so zum auszudrücken, in der Luther-Übersetzung. Das ist vielleicht auch der vertrauteste Wortlaut dieses Verses. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich habe eine Frage. Wann ist unser Leben erfüllt? Also stelle diese Frage zum Beispiel jemandem, der vom Arzt diagnostiziert bekommen hat, du hast noch etwa einen Monat zu leben. War dein Leben erfüllt? Was zählt dann wirklich? Hast du so gelebt, dass du nichts zu bereuen hast? Ich stelle diese Frage mal dem König Agrippa. Das ist eine kurze Bible-Story, wie wir sie nachlesen können in Apostelgeschichte, im Kapitel 12, ab Vers 20. Dieser Agrippa, dieser Herodes Agrippa, der eiferte seinem Großvater nach. Das war der Herodes der Große. Dieser Herodes war an Grausamkeit und an Größenwahn kaum zu übertreffen. Aber Herodes Agrippa eifert ihm nach. Eben gerade hat er den Apostel Jakobus umgebracht. Und er hat den Apostel Petrus ins Gefängnis gesteckt. Petrus entkam, Gott sei Dank, diesem Hochsicherheitstrakt auf wunderbare Weise. Die Gemeinde hatte gebetet. Und Herodes Agrippa hatte nicht nur Stress mit diesen Aposteln und Christen, er hatte auch Stress mit so Küstenstädten wie Sidon und Tyrus, wie sie damals hießen, so am Mittelmeer entlang waren diese Städte. Und er war gewaltig zornig auf diese Leute und die versuchten jetzt irgendwie den erzürnten Herodes wieder wieder so zu stimmen, zu besänftigen, dass er mit ihnen umging. Über die richtigen Beziehungen gelang es. Sie konnten also den Herodes bewegen zu einer Aussöhnung und diese Aussöhnung wurde zelebriert. Herodes zog sein königliches Gewand an und begab sich zu seinem Thron und er hielt eine Rede an diese Leute von Tyrus und Sidon und die applaudierten. Bravo, das ist keine Stimme eines Menschen, das ist die Stimme eines Gottes, riefen sie ihm zu. Sie beteten ihn quasi an. Und es war der Moment, als Gott Gerechtigkeit einforderte. Die Bibel beschreibt es so, ein Engel schlug den Herodes Agrippa. Und er wurde todkrank. Und es wird beschrieben, er von Würmern zerfressen starb er. Herodes Agrippa ist 54-jährig geworden. Ich bin 52, wer ist auch so in der Region, so 50 bis 55? Wow, okay, also das wäre dann das Ende gewesen bei Herodes Agrippa. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Ne? War sein Leben erfüllt? Diese Frage wollen wir uns heute ein bisschen stellen. Ich komme aber zu einer anderen Bible Story. Stellen wir diese Frage, ist dein Leben erfüllt? Der Tabitha. Sie ist auch in der Apostelgeschichte beschrieben, dieses geniale Buch, das die, so direkt nach den Geschichten von Jesus dann beschrieben wird, wie der Heilige Geist auf die Menschen kommt und sie die erste Gemeinde gründen, wie sich das Evangelium, die gute Nachricht ausbreitet. Und hier haben wir es mit Tabitha zu tun, Apostelgeschichte 9, ab Vers 36. Das war eine gläubige Frau aus Joppe, das ist heute Jaffa, und sie tat Gutes, sie half den Armen. Wo sie nur konnte. Auch sie wurde krank und sie starb. Noch bevor sie beerdigt wurden, bat man, Freunde von ihr, den Apostel Petrus, der irgendwo in der Gegend war, so schnell wie möglich zu kommen. Und in Joppe angekommen, wurde er in das Zimmer von Tabitha geführt, wo sie wie Leichnam lag. Und hier traf er die Trauernden an. Das waren Witwen, das waren arme Leute. Und sie zeigten dem Petrus, schau mal, das hat mir Tabitha geschenkt. Kleider, Stoffe. Und diese wahre Geschichte, die nimmt eine unerwartete Wendung. Petrus schickt all die Trauernden raus. Und er ist alleine in dem Zimmer mit der Verstorbenen. Er kniet nieder und er betet. Und dann sagt er zu Tabitha, Tabitha, steh auf. Sie öffnet die Augen. Sie setzt sich im Bett auf. Sie sieht Petrus. Er hilft ihr aufzustehen. Was für ein Geschenk. Für all die Leute, die Tabitha so sehr geliebt haben. War ihr Leben erfüllt? So kurz vor dem Ende des Lebens, da kristallisiert sich heraus, was ist das, was wirklich zählt. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Wir können den Agrippa-Style leben. Hier, großes A für Agrippa. Und sein Lebensstil ist, ich muss haben, ich muss haben, ich muss haben, haben, haben. Wir können den Tabitha-Style leben. Hier ein großes T für Tabitha. Und ihr Lebensstil ist geben, 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 geben. Aber nicht sich verausgaben, sondern erfüllt geben. Es sind vielleicht ein bisschen schwarz-weiß, jetzt diese beiden Beispiele nebeneinander zu stellen, Herodes und Tabitha. Bronnie Ware hat ein Buch geschrieben, 5 Dinge, welche Sterbende bereuen. Bronnie Ware ist nicht eine Christin in unserem Sinn, sie hat esoterische Background, was immer, aber was sie beschreibt, da können wir sehr viel davon lernen. Es ist ein Bestseller, dieses Buch. Und sie hat aus Erfahrung geschrieben. Sie war Palliativpflegerin und hat Sterbende nicht nur betreut im Sinn von Spitex, ich komme, pflege, gehe wieder nach Hause, sondern sie hat die letzten Wochen in deren Haus verbracht, hat so die Angehörigen entlastet und hat dort gelebt, hat Vertrauen aufgebaut mit diesen Leuten, die in den letzten Wochen ihres Lebens waren und hat ihnen zugehört. Und manch einer und manch eine haben sich geöffnet gegenüber dieser Bronnie Ware und haben Dinge erzählt, die nicht einmal die engsten Vertrauten wussten. Und aus diesen Geschichten hat sie dieses Buch formuliert. Es war eigentlich zuerst nur ein Blogbeitrag, der extrem viral ging, und so hat sie ein Buch daraus geschrieben und die Geschichten dort erzählt. Berührende Geschichte über Menschen beim Sonnenuntergang ihres Lebens. Und diese fünf Themen, die möchte ich euch kurz vorstellen, die sie in diesem Buch herausschält. Was Sterbende am meisten bereuen. Das erste Thema, die Berufung. Jemand sagte, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarten. Berufung. Ich setze das mal hier ein. Eine alte Frau. Sie hat in ihrem Leben ihre Rolle gut gespielt, hat ihren Mann gedeckt, seine Schläge ertragen. Und sie hat die Erwartungen anderer ganz gut erfüllt. Und der Schmerz, die Scham, sich von ihrem Mann zu trennen, das hätte sie nicht übers Herz gebracht, das wollte sie nicht. Manchmal ist es so, wir ertragen Schmerzen oder wollen die eben vermeiden und wollen deswegen nicht auch den Weg gehen, den wir merken, da ist auch eine Freiheit, eine Berufung drin. Bronnie Ware, das ist ihr Stil, sie empfiehlt, tu etwas, um zu dir selbst zu finden, habe Mitleid mit dir selber. Überlegt euch, ob das der richtige Rat ist. Aber es ist ein wichtiger Punkt zu sagen, Moment schnell, du bist irgendwo zu etwas berufen in diesem Leben und nicht einfach um getrieben zu werden, sondern um einen Unterschied zu machen. Ein Patient kommt ins Pflegeheim, anderes Beispiel, er ist erst um die 40 Jahre alt. Er hat einen Unfall und deswegen ist es mittlerweile so gravierend von seinen Folgen, dass er gepflegt werden muss, er kann nicht mehr zu Hause bleiben. Zu Hause hat ihn Bronnie Ware auch kennengelernt, da war er sehr interessiert an Büchern, an Geschichten. Jetzt kommt er in dieses Pflegeheim als 40-Jähriger mit vielen älteren Leuten und er gibt sich hier auf. Als Junger im Pflegeheim verliert er jeden Selbstwert. Und er sagt verschleiernd, ich habe mich mit meinem Schicksal abgefunden. Aber Bronnie versucht ihn da noch herauszuholen und sagt, weißt du, im Grunde sind wir alle sehr formbare Wesen. Und das heißt ja auch, es ist nicht nur wichtig, wer wir sind, sondern auch in welchem Umfeld wir uns bewegen. Und wenn das Umfeld so apathisch wird, wie dies dieser junge Mann erlebt hat, dann wird er selbst so. Aber es ist entscheidend, ob wir einfach der Norm entsprechen, ob wir uns anpassen oder ob wir den Mut haben, auch gegen den Strom zu schwimmen. Und da sind wir wieder beim Thema Berufung. Gordon MacDonald hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Bist du berufen oder getrieben? Und das ist eine wichtige Frage. Berufen zu leben als Menschen, die Gott gerufen hat, in eine Aufgabe hinein, in ein Leben hinein, das Sinn macht, oder einfach getrieben zu werden, im Strom mitzuschwimmen? Das ist das erste Thema. Das zweite Thema, das Bronnie herausarbeitet, ist das Thema Arbeit. Jemand sagt, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Hat jemand den Wunsch auch schon gehabt? Okay. Ich schreibe mal hier Arbeit. Ich möchte erzählen von einem Ehepaar, John und Margaret. John ist pensioniert. Aber weil er einen guten Job hat, arbeitet er weiter. Margaret sehnt sich danach, mit ihrem John doch endlich auch den dritten Lebensabschnitt genießen zu können, eine Reise zu unternehmen. Endlich, 15 Jahre nach der Pension, sagt John, jetzt höre ich auf. Margaret freut sich und dann sagt er, in einem Jahr. Okay, sie beginnt trotzdem diese langersehnte Reise zu planen, aber stirbt innerhalb dieses Jahres. Und es ist das John, der sagt, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Wisst ihr, wie es gemeint ist? Es ist wichtig, dass wir eine gesunde Einstellung zur Arbeit haben. Also wenn jetzt hier jemand sitzt und sagt, ja, schaffen ist sowieso Blödsinn, dann hör einfach mal weg, da hast du eine andere Botschaft zu hören. In der Bibel steht auch, hey, arbeitet mit euren Händen, damit ihr euch versorgen könnt und vielleicht sogar noch weitergeben könnt. Ich sage es auch nicht zu dem, der gerne arbeiten möchte, aber nicht arbeiten kann. Das ist noch einmal ein anderes Thema. Da möchte ich nicht ein schlechtes Gewissen machen. Die Arbeit hat Wert, aber sie ist nicht der einzige Wert. Wir sind dazu da, um kreativ zu sein, um Dinge zu gestalten, um etwas zu bewegen. Aber es ist wichtig, und das musste John auch lernen, es gibt wichtigere Dinge. Was geschieht, wenn man jemanden, der jetzt einfach seine Identität aus der Arbeit zieht, die Arbeit wegnimmt? Fällt er in ein tiefes Loch, weil er seine Bestätigung nicht mehr hat, weil er nicht mehr bringt, was er sich gewohnt war zu bringen oder was andere erwarten oder was er vielleicht tief im Herzen seinem eigenen Vater oder seiner eigenen Mutter beweisen möchte, obwohl die gar nicht mehr leben. Arbeit ist etwas Gutes, aber diese Frage müssen wir uns stellen. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet, wie John das sagt. Das dritte Thema, welches Bronnie Ware herausarbeitet, sind die Gefühle. Jemand sagt es so, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ich notiere mir auch dieses Wort hier in der Tabelle, Gefühle. Auf dem Flipchart. Eine Geschichte dazu. Es ist ein sterbender Patient, der zu Bronnie Ware sagt, meine Familie kennt mich nicht wirklich. Sie wissen nicht, wer ich bin. Warum? Er hat nie darüber gesprochen, was wirklich in seinem Herzen ist. Ich weiß, die Generation meiner Eltern war sich das noch gar nicht so gewöhnt, über Gefühle zu sprechen. Es ist komisch zu sagen, wie es da drin wirklich ist. Oder man nimmt sie vielleicht gar nicht selbst wahr. Und doch hat dieser Patient im Sterben, der ist ja auch in der Generation meiner Eltern oder vielleicht sogar Großeltern gewesen, gesagt, ich wünschte, ich hätte mehr über Gefühle gesprochen. Eine Patientin, anderes Beispiel, hat zwar es geschafft, ihre eigenen Gefühle anzunehmen, zu akzeptieren, dass sie bald sterben wird. Aber dann hat sie denen, die sie besucht, gesagt, ich möchte nicht über mein Sterben sprechen, sondern einfach nur darüber nachdenken, wie schön wir es hatten. Lasst uns einfach über die schönen Tage reden. Und dabei hat sie übersehen, dass auch die Besucher, die zu ihr kommen, Gefühle haben. Und dass die auch traurig sind, dass sie bald sterben wird. Sie lernte, das zuzulassen, dass auch dieses schwierige Thema auf den Tisch kam. Und jetzt kamen Tränen dazu. Es waren nicht nur oberflächliche Besuche, sondern es waren tiefe Besuche, wo man trauerte darüber, dass die gemeinsame Zeit ein Ende hat. Aber es war auch ein Lachen drin und die Beziehungen wurden noch einmal viel tiefer. Ich wünschte, ich hätte über meine Gefühle sprechen können. Manchmal bauen wir Mauern um unser Herz. Wisst ihr, was ich meine? Wir möchten vielleicht nicht noch einmal verletzt werden. Es braucht Mut, die Gefühle auszudrücken. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Bronnie Ware sagt, es ist ein schöner Satz, es ist riskant, davon auszugehen, dass die anderen schon wissen, wie man sich fühlt. Nächstes Thema, das uns Bronny Ware zeigt, sind die Freunde. Jemand sagt es so: Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Auch das notiere ich mal hier, die Freunde. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Freunde fürs Leben. Nicht einfach nur gute Freunde, sondern Freunde fürs Leben. Bronny Ware schreibt: Einsamkeit ist nicht der Mangel an Menschen, sondern der Mangel an Verständnis und akzeptiert werden. Also gute Kollegen sind vielleicht Menschen, die hier sind. Aber Freunde fürs Leben sind Leute, die uns akzeptieren und verstehen. In einem Altersheim lehrte Bronny eine einsame Frau kennen. Sie war erst 4 Monate hier und hatte doch noch nie ein fröhliches Gesicht gesehen, weder bei den Pflegern noch bei den Bewohnern. Und so entschied sich Bronny, die eine Optimistin ist, sie regelmäßig nach ihrer Schicht noch zu besuchen. Doris heißt diese Frau. Und sie plauderten und dann sagte Doris etwas. Am meisten vermisse ich meine Freunde. Manche sind schon tot, manche sind in derselben Situation wie ich. Zu manchen habe ich den Kontakt verloren. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt nie abreißen lassen. Man denkt immer, dass die Freunde immer da sind, aber das Leben geht weiter und plötzlich stehen sie da. Also stehe ich da und habe keinen Menschen auf der Welt, der mich versteht und irgendetwas von meiner Geschichte weiß. Ist auch so, jetzt in unserer Gemeinde hat eine Frau über 80 in diesem Jahr 2 Brüder beerdigt oder war am Grab, 2 Brüder. Sie ist die letzte aus dieser Generation. Und was sie sagt, jetzt habe ich niemand mehr, mit dem ich meine Geschichten teilen kann, die ich erlebt habe. Ich habe sie gefragt, hast du noch eine Freundin oder so, die Ähnliches erlebt hat, die aus deiner Generation ist? Ja, da ist noch eine alte Schulkollegin. Vielleicht sollte ich der mal wieder anrufen. Alte Freunde. Bei Doris war es dann so, sie konnten 4 Leute ausfindig machen, die diese Doris noch einmal sprechen möchte. Und sie fanden heraus, eine dieser 4 Freundinnen hatte einen Schlaganfall. Doris hat ihr eine Nachricht geschickt und bekam die Nachricht, die Reaktion, diese Freundin lächelte, als dieser Brief kam. 2 weitere dieser 4 waren bereits gestorben und die 4. war ganz, ganz schwierig ausfindig zu machen. Bronny machte sich als Detektivin einen Namen und fand die Adresse dieser Frau, die Telefonnummer, und es wurde ein Telefongespräch zwischen Doris und dieser alten Freundin. Es wurde ein sehr langes Telefongespräch. Es war vormittags und am Nachmittag desselben Tages ist Doris gestorben. Es war höchste Zeit. Hast du Freunde fürs Leben? Weißt du, nicht nur Kollegen, sondern solche, wo du merkst, da ist Verständnis, da ist Vertrautheit. Andrea, meine Frau und ich haben uns auch überlegt, wer sind die Leute, die wir noch haben, wenn wir vielleicht in 30 Jahren nicht mehr in Luzern wohnen, sondern anderswo. Wer sind die Leute, die Freunde, die bleiben? Das ist eine gute Frage. Nehmen wir die mal mit. Ich habe noch einen 5. Punkt, den Bronny Ware uns mitgibt, die Freude. Und jemand sagt es so, ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Auch dieses Wort schreibe ich hier noch auf die Tabelle. Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Es war eine alte Dame, sie war Geschäftsfrau gewesen. Sie hatte sich auf der Karriereleiter hochgekämpft und nun war sie sich gewohnt, auch im Alter, Befehle zu erteilen. Auch die Pflegerinnen mussten dann tun, was sie sagte. Bronny Ware machte als Pflegerin zum Teil mit, aber sie summte und sie sang vor sich her, denn sie wollte sich ihre Freude nicht rauben lassen. Diese alte Frau sagt, bist still, ruh da. Sie wollte, sie ertrug diese Freude nicht, aber Bronnie machte weiter. Die Fröhlichkeit, die die alte Frau störte, Bronnie lachte sie nur an. Und dann fragt sie die alte Dame, warum sind Sie so fröhlich? Und Bronnie, weil glücklich sein eine Entscheidung ist. Diese Gespräche taten der alten Dame gut. Sie war total verbissen gewesen und es stellte sich heraus, sie hatte Fehler in ihrem Leben gemacht und wollte die jetzt wettmachen mit ihrer Karriere. Sie wollte ihrer Familie etwas beweisen, aber sie gönnte sich nie selbst etwas dabei. Sie hätte es gar nicht verdient, dachte sie. Sie stand ihrer eigenen Freude im Weg. Aber zum Glücklichsein braucht es nicht viel. Es ist eine Entscheidung. Und es geschieht dann, und da sind wir als Christen jetzt so im Vorteil, wenn wir echte, ungeheuchelte Liebe empfangen. Und das ist die Liebe Gottes, die uns berührt. So kommt es, dass im Psalm 16 steht, oder ist es 16, ich habe es nicht notiert, beim Herrn zu sein ist mein Glück. Gott, du bist mein Glück. Ich bringe das jetzt irgendwo zusammen, auch mit Agrippa und Tabitha, damit wir nichts zu bereuen haben, oder? Es ist gut, sich diese Gedanken zu machen, daran zu denken, wie es in Psalm 90, Vers 12 heißt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Schauen wir, dieser Agrippa, der war ein berufener Politiker. Ich habe das hier in diese Tabelle hineingenommen. Er war ein Mann, der in seiner Abstammung und Erziehung offensichtlich auch eine Begabung hatte, Menschen zu führen. Es spricht vieles dafür, aber er hat sich treiben lassen zur eigenen Bereicherung. Und er hat mit seiner Berufung hat er sich selbst an die Stelle Gottes gesetzt. Er hat eine Berufung gelebt, die sehr schmerzhaft war. Wenn wir seine Arbeitshaltung anschauen, man weiß, dass er es geschafft hat, das ganze Territorium zurückzugewinnen, das sein Großvater Herodes der Große hatte. Warum hat er das getan? Was war sein Motiv? Warum arbeitete er so an diesem Macht- und Territoriumsgewinn? Seine Gefühle, er hatte Gefühle, dieser Agrippa, Zorn. Zorn, mit Zorn hat er Menschen manipuliert, mit Zorn hat er Städte sich wieder unterworfen, die sie, Agrippa, können wir uns wieder aussöhnen. Und er ebnete sich mit diesem Gefühl des Zorns und diesem Machthunger den Weg für seine Karriere. Also wenn ich jetzt so sage, es ist gut, die Gefühle auszudrücken, passen wir auf, es kann auch sehr explosiv werden. Es ist vielleicht gut zu überlegen, wo sage ich wem, wessen Gefühle. Aber es ist gut, die rauszulassen. Hätte er sie einem wirklich guten Freund sagen können? Oder hätte er sie dem lebendigen Gott sagen können? Einfach mal, wie wir gesungen haben, meine Sorgen sind dir nicht verborgen, ich traue auf dich. Dann hätte vielleicht etwas anderes geschehen können. Hätte er gemerkt, dass es noch andere Gefühle gibt, die einem bewegen zu den Menschen hin. Zum Beispiel das Gefühl Mitleid. Was wäre aus Agrippa geworden? Wie sieht es mit den Freunden aus, die Agrippa hatte? Er hatte Freundschaften und die haben ihm geholfen, sehr einflussreich zu werden. Er war befreundet mit einem gewissen Gaius in Rom. Dieser Gaius wurde kurz darauf zum Kaiser Caligula ernannt. Das hat dem Herodes Agrippa geholfen, er bekam ein größeres Herrschaftsgebiet. Als dann Caligula ermordet wurde, ist Agrippa neuer Freund des neuen Kaisers geworden und er vermittelt auch in Rivalitäten und zum Dank bekommt er noch mehr Land. Die Frage aber bleibt, waren diese Freunde am Sterbebett von Herodes Agrippa auch da? Waren das Freunde fürs Leben oder nur Freunde, die er benutzt hat, um sein Gebiet zu erweitern? Wie steht es mit Freude? Der hatte Freude. der Herodes Agrippa. Seine Freude war, zu haben, zu bekommen, sich zu beweisen, auch auf Kosten anderer. Er hat seinen Onkel, den Herodes Antipas, in Rom angeschuldigt. Der wurde daraufhin verbannt und Agrippa bekam auch noch das Gebiet von Antipas. Was für eine Freude ist das? Die Freude des Habens, Habens, Habens. Gehen wir mal zu Tabitha. Jetzt haben wir das positive Gegenbeispiel. Und wir fragen uns auch hier, wie sieht es mit der Berufung der Tabitha aus? Sie war eine berufene Geschäftsfrau. Sie hatte finanzielle Ressourcen, sie hatte die Möglichkeit, Dinge zu schaffen mit ihren Händen und auch großzügig zu sein und sich um die Armen zu kümmern. Diese Initiative, die diese Frau an den Tag legt, deutet für mich darauf hin, das war eine Geschäftsfrau, eine aktive Frau. Und sie hat ihre Berufung dafür eingesetzt, um Armen Barmherzigkeit zu zeigen. Und das wurde auch ihr wieder zum Segen. Das ist nicht das Schönste. So. Die Arbeitshaltung der Tabitha. Wir wissen nicht so viel, aber wir wissen, dass sie diese Kleider und Gewänder selbst genäht hat. Und dass sie damit arme Witwen beschenkt. Ich glaube, sie hat das nicht gemacht, um irgendetwas zu kompensieren, weil Arme können ja nicht Materielles zurückgeben. Sie hat Dankbarkeit geerntet und ich glaube, es erfüllte sie. Ihre Arbeit erfüllte sie. Wie sieht es aus mit den Gefühlen? Ich kann noch. Ah, danke, der ist weitergemacht, Techniker, genau. Wie sieht es aus mit den Gefühlen? Wir haben bei Herodes gesehen, das kann sehr explosiv werden. Bei Tabitha denke ich, das Gefühl des Mitleids sehr im Vordergrund. Und Mitleid ist so, ich empfinde mit, wenn ich jemanden sehe in seiner Not. Aber Mitleid selbst ist noch keine Tat. Sie ließ sich aber vom Mitleid bewegen, barmherzig zu sein. Barmherzigkeit ist Mitleid in Tat gegossen. Und das hat sie erlebt. Das Motiv bei ihr war nicht, ich will Macht, sondern ich will Liebe. Und gehen wir weiter zu den Freunden. Herodes, der sich auf Freunde fürs Leben nichts einbildete, sondern er hatte Freunde, um sein Reich zu vergrößern. Da hatte Tabitha Freunde, die am Totenbett weinten. Freunde, die an die Kraft Gottes glaubten. Freunde, die damit rechneten, dass Gott sogar Tote auferwecken kann. Freunde, welche aufbrachen von ihrem Totenbett weg, den Petrus zu suchen und ihn zu holen. Freunde, die sogar mitten im Schmerz des Todes Glauben versprühten. Freunde fürs Leben und fürs Sterben. Und was war ihre Freude? Sie bestand vielleicht wirklich darin, zu geben und zu sehen, wie Gottes Liebe durch sie floss. Aber ich glaube, ihre Freude war noch viel tiefer. Nämlich die Freude, ein Kind Gottes zu sein. Die Freude, vom himmlischen Vater angenommen zu sein. Die Freude, eine Jüngerin von Jesus zu sein, der für sie gestorben ist, ihre Schuld bezahlt hat und sie hineingenommen hat in dieses Reich Gottes, in diese neue Welt, in diesen neuen Bund. Ich glaube, Tabithas Freude war nicht so sehr die Freude des Gebens, als vielmehr die Freude des Seins. Ich darf Kind Gottes sein. Und deswegen konnte sie so beschenken, weil sie so reich beschenkt war. Ja, welches dieser fünf Bereiche würden Sie in deinem, in Ihrem Leben aufgreifen und sagen, da möchte ich weitergehen, da möchte ich weitergehen. Ich frage mich, was wäre, wenn das so richtig durchbricht? Wenn du heute nach Hause gehst und denkst, ja, da gibt es diesen Punkt der Arbeit, da möchte ich wirklich nochmal drüber gehen. Oder da gibt es diesen Punkt der Freunde. Wie sieht es bei mir aus? der Apostel Paulus, damit höre ich auf jetzt, hat am Ende seines Lebens Folgendes gesagt. Was mich betrifft, so wurde mein Leben schon als Opfer für Gott ausgegossen. Und der Augenblick meines Todes ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und ich bin im Glauben treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Doch diesen Preis gibt er nicht nur mir, und jetzt hört gut zu, sondern allen, die seine Rückkehr herbeisehnen. Also auch dir.